Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ich denke, dass wir eigentlich ganz gut reinkommen, aber da spreche ich tatsächlich nur von 7 Minuten. Da hatte ich gedacht, dass wir 3 ganz aussichtsreiche Situationen haben. Es waren keine Chancen, aber es hätten eigentlich Chancen werden können, wenn Jamie einmal Maxi ein bisschen besser mitnimmt. Ich meine auch, noch 2 andere gesehen zu haben. Dann fällt das Tor, ein Stück weit, das ist wahrscheinlich das, was Sandro gerade gemeint hat, mit einem langen Ball, wo wir nicht gut aussehen, uns zu spät absetzen und dann auch nicht das Anschlussverhalten zeigen, das es braucht. Der Ball wurde noch 2-mal abgefälscht oder 2-mal gehalten, besser gesagt, von Alex. Waren nicht genug Spieler dann im Sprint unterm Ball, hätten das vielleicht noch verhindern können. So öffnet sich das Spiel, schaffen es dann, relativ schnell wieder zurückzukommen. Es hat 10 Minuten gedauert, das war wichtig. Ich glaube, dann war es auch gefühlt, zumindest aus meiner Sicht, die beste Phase in der ersten Halbzeit von uns, die dann auch dann wieder relativ schnell unterbrochen wurde durch das zweite Tor, was natürlich aus unserer Sicht sehr, sehr ärgerlich war. So, und dann war es spätestens offen, das Spiel. Und dann, spätestens dann war auch für Augsburg klar, hey, da ist was zu holen. Und dann war es auch wieder so, dass wir recht schnell zurückgekommen sind. Glaube ich, irgendwie vorne rechts 1-2 Mal einen Ball geblockt und aus der Situation den Ball dann nach hinten gebracht. Sehr schöner Kopfball von Dennis. Dann stand es 2-2. Und so geht es dann auch in die Halbzeitpause. Ich denke dann, zweite Halbzeit, und da versuche ich es jetzt mal kürzer zu machen, waren wir besser im Spiel, hatten ein paar Chancen, wahrscheinlich eher Halbchancen, wenn ich es richtig im Blick habe. Eine sehr große Chance hat auf jeden Fall dann Augsburg. Das war sicher dann auch so ein Moment des Spiels, der dann am Ende rückblickend entscheidend war. Sie machen ihn nicht, wir machen ihn 3 Minuten später durch Dennis. Allgemein, denke ich, war die Schlussphase dann auch über weite Strecken auf unserer Seite, haben nicht mehr viel zugelassen. Und trotzdem war es ein sehr hartes Spiel, schwieriges Spiel, sowohl aufgrund des Gegners, der uns richtig Probleme gemacht hat, aber auch aufgrund der Tatsache, dass wir mental einfach uns am Limit jetzt bewegt haben. Ich denke auch, dass das letzte Spieltag schon oder der gestrige Tag, Entschuldigung, gezeigt hat. Umso wichtiger war es dann, das Spiel zu gewinnen. Es sind beide Mannschaften 124 Kilometer gelaufen. Das heißt, die Mannschaft hat nochmal alles mobilisiert. Und unterm Strich sind wir einfach sehr happy mit der aktuellen Momentaufnahme, stehen wirklich gut da. Und das versuchen wir fortzusetzen, wenn wir dann wieder zusammenkommen. Dankeschön.
Das waren die Einlassungen von Trainer Sebastian Hoeneß zum VfB-Spiel gegen den FCA, gegen Augsburg an einem schönen Sonntagnachmittag. Wir haben in dieser 374. Podcast-Folge ein kleines Special für euch, nämlich es gibt, wie ihr seht, Videobegleitung. Dann habe ich den Felix an meiner Seite. Felix, grüß dich.
Grüße.
Und den David.
Grüße.
Und wir gucken auf das Spiel gegen den FCA. Wir schauen, was sich im NLZ getan hat am Wochenende, schauen auf die Frauen und blicken so ein bisschen in diese Länderspielphase hinein. Ich sage bewusst Phase, denn Pause ist es nicht. Und dann haben wir noch ein paar Dinge zu verkünden. All das werdet ihr in den nächsten 35 Minuten, 45 max, kompakt hier von uns bekommen. Und ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück, denn ich war am Wochenende nur auf der Couch und habe so ein bisschen neben dem Spiel mit den Kindern zugeschaut, was der VfB da gemacht hat. Ihr beide wart im Stadion. Ja. Wer mag, der beginne jetzt mit seinen Einschätzungen zu diesem Spiel, bitte.
Ja, also ist, glaube ich, sicher ein Spiel, was auch unentschieden ausgehen kann. Da ist man sich einig. Du hast in manchen Situationen schon gemerkt, dass es für den VfB jetzt das 7. Spiel in 23 Tagen war. Das ist ein immenses Pensum. Und wenn du auf der anderen Seite halt einen FC Augsburg hast, der 9 Tage Zeit hatte, sich auf dieses Spiel vorzubereiten, dann sind es einfach manche Aktionen, in denen du die Galligkeit und so und die Spritzigkeit merkst. Aber haben sich dagegen gestemmt und das Spiel dann am Schluss nicht unverdient und nicht zum ersten Mal auf ihre Seite gezogen.
Ja, das ist ein Spiel der Marke, das gewinnst du letzte Saison nicht.
Ja.
Hast du auch nicht getan, nachweislich. Aber kann ich mitgehen bei David, wird man später in den Daten auch sehen, das Ding gibt nicht unbedingt statistischen Sieg her, was beim VfB aktuell eher selten der Fall ist, dass das mal nicht der Fall ist. War schon schwierig, hat man, glaube ich, sich ein bisschen einfacher auch erhofft, auch wenn die Kollegen, die da ein bisschen mehr Ahnung von haben, namentlich Hoeneß und Co. davon gesprochen haben, dass es das erwartbar schwere Spiel war. Aber so als Fan, wenn du da reingehst, denkst du, komm, Augsburg kurz vor der Pause, nimmst du mal geschwind noch mit, bei denen läuft's nicht. War ein bisschen schwieriger, am Ende hast du es auf seine Seite gezogen. und auf Doppelpack, David schon angesprochen, Schlussphase, läuft beim VfB gerade, rettet Spiele, bringt Punkte, in dem Fall zwei mehr, als vielleicht drin gewesen wären im Normalfall, und deswegen schöne Weiterentwicklung.
So reden wir über den 5. Heimsieg in Folge in dieser Saison oder über den 7. insgesamt in Folge, klammert man den Supercup aus, von dem manche sagen, Pflichtspiel ist es eigentlich nicht. Ja.
Zählt ja auch fast noch die letzte Saison rein.
Ja, das ist ja noch so ein Nachdreher. Wenn man so möchte, genau.
Und 2-1 gegen Bayern jetzt im Nachhinein, wenn du siehst, was die jetzt leisten in der Saison. Das Ergebnis ist, ich will jetzt nicht sagen, was wert, aber zeigt schon, war nicht schlecht.
Das ist so, und insgesamt, glaube ich, kann man von einem Block sprechen. Die Verantwortlichen unterteilen die Saison ja gern in Blöcke, und die finden meistens zwischen diesen Länderspielphasen statt. Die ersten beiden der Saison Blöcke jetzt hat der VfB absolviert, steht tipptopp da, Tabellenplatz Nummer 4. Jetzt warten dann, aber da kommen wir vielleicht nachher noch vom Spielplan, ein paar andere Aufgaben, vornehmlich auswärts. Es gibt, glaube ich, schon den einen oder anderen auch intern, der sagt, ob wir an Weihnachten noch auf dem Platz stehen, werden wir dann sehen. Worauf ich gern noch zu sprechen kommen wollen würde, der David hat schon gut gesagt, also diese Kraftanstrengung, die der VfB Stuttgart qua seines Programms die letzten Wochen hat unternehmen müssen, die hat man klar gesehen. Man hat auch gesehen, bei Augsburg, wenn hast du Scheiße am Fuß. Also ja. Man hat es in den, sag ich mal, in den Gestikulierungen untereinander gesehen, als dann das Tor fällt, dann das zweite, dann war schon, in dem Moment war klar, die sind komplett gebrochen. So hat es für mich vor dem Fernseher gewirkt. War das ähnlich bei euch ja, zu beobachten?
Also der Punkt ist ja gewesen, Augsburg hatte ja davor eine Riesenchance.
Genau.
Das ist, da kann ein Spiel natürlich komplett auf die andere Seite kippen und da stehst du vielleicht sogar mit 0 Punkten da. Die waren echt nicht schlecht, Augsburg. Ich habe die ein paar Mal die Saison schon gesehen, da fand ich sie schlechter. Am Sonntag waren sie echt in Ordnung.
Ja, richtig.
Aber dann ist es halt in der Schlussphase so, wenn du den Lauf hast, fällst.
Vor allem, wie dann auch Ende reingegangen ist der Ball von Undav. Das war ja auch wieder Bogenlampe, bisschen abgefälscht, bisschen sieht der Torwart komisch aus. Und das wollte ich auch schon ansprechen. Also das Ding von, glaube ich, Esende war es fast schweres Ding, so drüber zu jagen. Aus dem Kurvenblick dachte ich, okay, Eckball Augsburg. Danach war ich echt überrascht, dass er gar nicht abgefälscht war, dass er quasi das Ding selber schon drüber gejagt hat.
Hatte für mich was von der Situation in Berlin im Pokalfinale. Wie hieß der Bielefelder?
Sarren-Renbasier oder so.
Richtig, genau. Der Aubin ist auch mal in Augsburg gewesen, glaube ich.
Ja? Mhm. Kann gut sein, ja.
Was ich noch auffällig fand, normalerweise ist es ja so, dass, oder oft so, sagen wir es mal so, dass wenn solche internationalen Highlight-Spiele anstehen, wie beim VfB eben am Donnerstag der Fall gewesen mit dem Spiel gegen Feyenoord, dass dann ein gewisser Spannungsabfall zu bemerken ist in der Truppe. Das ist ja ganz menschlich, einfach logisch. Du hast dich auf dieses Spiel, das war wichtig und da war richtig Druck auf dem Kessel, hat Hoeneß auch gesagt in den Tagen, in den letzten. Aber dieser Spannungsabfall, der war zwar zu bemerken ein Stück weit, aber er war minimal höchstens, so hätte ich ihn jetzt eingeschätzt, weil die Mannschaft von Beginn an da war, man hat eigentlich von der ersten Minute an gemerkt, die wissen schon, heute jetzt nochmal das Ding ziehen, wichtig, alles da reinlegen, wichtig. Täuscht mich mein Gefühl oder war das so, dass man nur ganz minimal bemerken konnte, die sind nicht ganz so scharf, wie sie das eben am Donnerstag noch waren?
Also ich finde, du hast es punktuell gesehen bei den beiden Gegentoren, dass die Frische nicht ganz da ist, vor allem im Kopf. Das waren zwei einzelne Aktionen, sonst würde ich mitgehen, in der Summe echt griffig gewesen. Und die Gegentore ist halt gewesen, ein langer Ball, Finn Jeltsch, er ist wirklich 5-6 Sekunden in der Luft. Ja. Und dann braucht er einfach ein bisschen zu lange, um die Situation zu erfassen, Anschluss herzustellen. Und das war ja früh im Spiel. Also körperliches Thema kann es meiner Meinung nach nicht gewesen sein. Und das ist dann, glaube ich, sowas, wo du ein bisschen die mentale Frische, die dann nach so englischen Wochen vielleicht nicht ganz da ist, siehst. Und zweites Gegentor war ja auch, haben wir gesehen, bei Verlust.
Da haben sie schon gut mitgeholfen. Ja. Also bei den beiden haben sie gut mitgeholfen. Ja. Ich würde auch mitgehen, ich gab schon Phasen, das ist der Stadionblick auf dem Sofa, war ich wahrscheinlich ein bisschen entspannter gewesen, die ich schon ein bisschen schwammig fand, aber du hattest ja sofort die Erklärung im Kopf, die wir ja schon angesprochen haben, dieses Pensum, was gegangen sind. Und dann ist dann nochmal hervorzuheben, wie schon bei Rotterdam, jetzt auch bei Augsburg, dass sie dann trotzdem, wo man das Gefühl hatte, ja, vielleicht läuft es hier auf ein 2-2 raus, sie hatten ja trotzdem nochmal die Power hinten raus, das Ding dann auch nicht ganz unverdient für die Schlussphase zumindest, dann noch seine Seite zu ziehen, auch gegen Rotterdam schon. Und das kann man einfach nur ganz hoch anrechnen.
Zwei Dinge müssen wir noch besprechen. Punkt Nummer 1, der neue Elfer-Maxi. Ja, ist das jetzt der neue Status quo, an dem wir uns gewöhnen dürfen?
Ja, und das ist spannend. Er hat ja in der Saison, das ist sein dritter Elfmeter, kommt man vielleicht gar nicht drauf. Sein dritter, den er gemacht hat, er hat im Elfmeterschießen in Braunschweig getroffen.
Korrekt.
Und im Testspiel gegen Elversberg. Auch in die linke Ecke.
Gut,
Testspiel, aber okay. Und alle drei sicher. Der Punkt ist ja der, muss man ein bisschen ausholen vielleicht. Als Stiller gegen St. Pauli verschossen hat, du hast danach, glaube ich, auch einen Text dazu geschrieben, Philipp. Da ist es, weißt du nicht mehr?
Möglicherweise habe ich das. Ja, ich schaue nach. Wenn ich ihn finde, wir verlinken ihn in den Shownotes.
Ja, da irgendwo in den Untiefen des Archivs. Da ist das Thema dann nochmal auf den Tisch gekommen. Und da hat man intern dann wirklich nochmal geübt und versucht. Und da hat sich Mittelstädt schon hervorgetan. War es nur so, in Köln Ende September hätte er eigentlich geschossen, nach dem Foul an Demirovic, nur aus Rotationsgründen.
Ich erinnere mich, ja.
War er auf der Bank. Dann hat Demirovic getroffen und durfte halt gegen Basel nochmal, dann verschossen. Und so ist es so gekommen. Aber eigentlich ist Maxi Mittelstädt schon seit Wochen da
als festgelegter Schütze Nummer 1.
Ja. Und wenn er die so macht wie jetzt, dann darf es gerne so weitergehen.
Ich erinnere mich noch an den Elvers sehr gut in Braunschweig. Da waren wir beide, David, und haben irgendwann nicht mal mehr sitzen können auf dieser Pressetribüne, weil es einfach so spannend war, dass du nicht mehr sitzen konntest. Und die Elver waren alle insgesamt gut geschossen, auch von Braunschweig übrigens. Da waren sehr viele sehr gute Elfer dabei an dem Abend. Aber der von Mittelstädt stach ein bisschen heraus, einfach auch, weil er wirklich so kompromisslos getreten war, dass nicht mal der Ansatz eines Zweifels aufkam, dass der vielleicht gehalten werden könnte. Der ist, ich meine, links oben hinten im Eck vom Netz erst eingeschlagen.
Boah, das müssen wir. Ich bin bei rechts unten.
Du bist bei rechts unten.
Ich glaube,
dann habe ich einen anderen Elfmeter vielleicht im da müssen wir nochmal gucken.
Weil ich wollte gerade sagen, ist ja gut, einmal trifft er rechts, einmal trifft er links, ist nicht so ausrechenbar.
Ah, das nicht links oben rein.
Schreibt es in die Kommentare.
Bitte, beste Gelegenheit, die Kommentarspalte zu nutzen. Jedenfalls, also die Art und Weise, das blieb bei mir hängen, dass er eben sehr, sehr sicher gewirkt hat.
Ja.
Und das hat er jetzt auch wieder gegen Augsburg bewiesen. Der war ebenso sehr, sehr sicher. Und dann ist ja schön, wenn er da auch, Undorf hat danach da was dazu gesagt, von wegen, der hat jetzt acht Stunden lang geübt.
Acht Wochen
lang geübt, dass das so klappen kann. Dann, wie gesagt, wir kennen alle die Elfmeterstatistik des VfB Stuttgart in dieser Saison. Ja, 11 von 22, das ist 11 von 22?
Richtig? Seit Hoeneß Trainer ist.
Seit Hoeneß Trainer ist. Ja,
das fing letztes Jahr an, der Spaß.
Sonst wäre es ein bisschen viel. Jedenfalls ist die natürlich nicht gut, wenn man zugrunde legt, dass der generelle Schnitt bei Elfmetern roundabout 75% liegt. Dann ist eben die Quote, die Hoeneß-Elfer-Quote beim VfB, wenn man so möchte, nicht Standard, da müssen sie ran und wenn man jetzt einen hat, der das gut kann, dann freue ich mich und glaube der VfB oder der Trainer vor allem natürlich nicht minder.
Ja, deswegen gibt es ja auch 0,77 XG pro Elfmeter wegen dieser Wahrscheinlichkeit.
Ja.
Und für Mittelstädt ja auch nochmal eine schöne Geschichte. Der ist ja auch Thema, vielleicht nicht Thema Nummer 1, das ist ja eher Stiller Nationalmannschaft, aber er hat natürlich auch, glaube ich, im Jubel auch gesehen, dass da ein bisschen Frust oder Frust zu Freude wurde.
Ja.
Glaube ich, auch für ihn eine schöne Geschichte.
Übrigens schon das zweite Mal jetzt, dass er auf eine Nicht-Nominierung mit einem richtig guten Spiel reagiert.
Ja.
Das war letztes Mal schon genauso, also vor der letzten Phase, als er zum ersten Mal nicht nominiert wurde und der Aufschrei groß war, warum fehlt da Mittelstädt im Nationalmannschaftsaufgebot. Und da hat er auch danach ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Dann folgten leider wieder nicht so gute, aber ja, also Reaktion ist da. Und noch halte ich es bei ihm, so wie wir nachher intensiver darauf eingehen, genauso wie bei Stiller auch. Also da ist keine Tür zu.
Nee.
Da wird erst im März entschieden, bist du jetzt im Kader dabei oder eben nicht. Und bis dahin hat er noch genügend Chancen für sich zu werben.
Wenn wir bei Personalien sind und bei der Defensive, wollen wir kurz über Zagadou reden. Das wäre mir ein Anliegen, weil ich fand das einen coolen Auftritt. Ich freue mich sowieso generell, wenn der halt wirklich seine Auftritte bekommt, auch fit bleibt. Hat, glaube ich, 16 von 21 Zweikämpfen gewonnen, glaube ich, am Boden sogar nochmal besser als die insgesamte Quote. In diesen Portalen, die man so kennt, eigentlich durch die Bank weg, 9,1 von 10. Also eine richtig schöne, solide Leistung. Du merkst natürlich, das Tempo ist nicht mehr da, aber der macht das mit Cleverness weg, der macht das mit Präsenz weg, der muss gar nicht viel machen, der klaut den Ball halt ohne wirklich viel Bewegung. Mir gefiel der Auftritt, mir gefällt es aktuell generell, wenn er reinkommt, auch wenn er per Einwechslung kommt. Einfach schön, diese Option noch mehr zu haben. Natürlich doof für andere Kandidaten wie Eldar Kiel, dass dann eben auch noch Zagadou vor allem ist, aber einfach generell für den ja auch schön, der so dermaßen verletzungsgeplagt war, dass er jetzt auch wirklich zur Option wird.
Der Koloss von Cannstatt, ja, sehr schön. Und ich hatte so dieses Gefühl oder diesen Gedanken im Hinterkopf auf der Couch am Sonntag, ist wie der Typ aus der Bezirksliga, der hinten drin steht und alles mit Antizipation und so macht und von dem es dann draußen hinter vorgeteilt, der hat mal höher gespielt. So ist er aufgetreten und das hat großen Spaß gemacht zuzuschauen. David, wie fandest du es?
Gut, das Einzige, ich stimme bei allem zu, was gesagt worden ist, flacher Spielaufbau von unten ist teilweise noch so ein bisschen, da hattest du manchmal noch so ein bisschen das Gefühl, kommt der jetzt an oder nicht. Aber ansonsten, wenn du den als Alternative hast, allein mit der Kopfballhoheit, das ist ein absolutes Pfund, der holt praktisch jeden, nicht nur wegen Körpergröße, auch wegen Timing, Stellungsspiel, was ihr angesprochen habt. Er muss fit bleiben. Das ist einfach das. Er hat ja bisher nie länger als ein halbes Jahr oder Jahr in seiner Karriere ohne Pause gespielt. Und wenn der Körper mitmacht, bringt er fast alles mit.
Ob der bei uns noch wäre beim VfB, wenn der dauerhaft fit geblieben wäre, auch schon in Dortmund und PSG-Zeiten, ist eh die andere Frage. Ja. Ich mag diese Bälle auch. Also da kamen auch nicht alle an, aber der spielt diese Bälle, wie du, glaube ich, letzte Woche gesagt hast, mit Aussage, mit Idee, auch wirklich einmal offensiv geleitet. Wir haben ja viel dieses Hin- und Herpassen, wo auch dann ja hier und da so auch ein bisschen so ein im Stadion kommt wieder der nächste Querpass kommt statt nach vorne durch. Ich sage, nun nimmt sich diese Bälle. Da natürlich wahrscheinlich am Ende des Tages nicht die überragendste Passquote, weil nicht jeder ankommt. Aber wenn mal einer ankommt, dann leitet er direkt Angriffe ein. Und das ist auch eine Sache, die nicht jeder hinten hat.
Ja, vor allem eine Sache, die Hoeneß fordert. Ja, der will das von seinen Innenverteidigern, diese linienbrechenden Pässe, dass die gespielt werden. Im Idealfall natürlich kommen sie an.
Ja, wenn du guckst, ich will jetzt nicht wieder mit der Vizemeistersaison anfangen, aber das waren genau die Bälle Ito und Anton, die immer wie ein Messer durch die Butter in die Tiefe gegangen sind.
Hat kürzlich auch Hakez sich hervorgetan mit der direkten Vorlage ein, zwei Wochen her. War auch so ein Ball aus der letzten Linie raus.
Ja, stimmt.
Also das ist schon was Hoeneß explizit nicht nur fordert, sondern auch fördert, indem er es trainieren lässt. Also wir sehen ja nicht mehr allzu viele Trainingseinheiten leider, weil kaum mehr welche stattfinden. Der VfB ist ja nur noch Reiseregeneration und dann geht es schon wieder rund. Aber wenn wir eine sehen, dann ist das meistens mit auf dem Speiseplan sozusagen für diese Trainingseinheit eben genau solche Spielsituationen simulieren, um dann eben bei seinen Jungs genau das zu fördern, nämlich diese schönen Vertikalpässe, linienbrechende Pässe, nennt es wie ihr es wollt. Auf jeden Fall, die sind natürlich entsprechend risikobehaftet. Deswegen kommen die natürlich nicht alle an. Nichtsdestotrotz sollen sie konsequent gespielt werden. Das ist das die Vorgabe einfach vom Trainer an seine Jungs da hinten drin. Gab es auch eine Vorgabe an Herrn Undaf, dass jetzt mal wieder Zeit ist für einen Doppelpack? Wann ist der letzte Undaf-Doppelpack gewesen, Leute? Wer weiß es? Aber voran, ich weiß es nicht, ich sag's schon mal von vornherein. Aber
ich auch nicht.
Ist eine gute Frage.
Ich kann mich, also ehrlich gesagt, nicht dran erinnern. Ich würde sogar so weit gehen, es muss in der Vizemeistersaison gewesen sein, weil letzte Saison war es auf keinen Fall.
Hatte Undaf den Doppelpack geschnürt im Finale? Oder wer war das?
Mio hat zwei gemacht.
Dann war es Mio, ja. Das war die Vorlage dann. Ja, das war das Letzte, wo ich im Kopf hätte. Ja, aber er erledigt seinen Job.
Ja.
Er macht das, was auf seinem Blatt steht quasi, was seine Aufgabe ist. Das macht er gut, trifft regelmäßig jetzt seit Verletzung, spielt auch mehr wahrscheinlich als gewollt nach Verletzung.
Das hat er auch selbst gesagt. Also da waren ein, zwei Einsätze dabei, die waren so nicht geplant, unter anderem Mainz-Pokal.
Ja.
Für mich die konsequente Fortsetzung dessen, was ich hier in Istanbul gesehen habe, da habe ich zum ersten Mal Dennis Undaf gesehen, der nicht nur die nötige Attitüde hatte für so ein Spiel und danach eine Reaktion auf seinen Social-Media-Kanälen hinnehmen musste, die überhaupt nicht geht, die unter jeglicher Gürtellinie ist. Aber das soll nicht das Thema sein. Aber ich mag mich auch täuschen, aber ich habe da zum ersten Mal so diese kleinen Anzeichen gesehen, dass Dennis wieder in Fahrt kommt. Und dieser Sonntagnachmittag war nicht die erste, aber eine sehr eindrückliche Bestätigung dessen.
Du darfst ja auch nicht vergessen, er war wie lange raus? 6 Wochen, 7 Wochen? Und normalerweise sagt man ja, so lange wie du raus bist, brauchst du nochmal, bis du wieder in der Topform bist. Und er hat selbst gesagt, die ersten beiden Spiele fand er von sich selbst unterdurchschnittlich so rum. Und da ist er jetzt auf einem guten Weg.
Vor allem, er war ja auch schon in der vergangenen Saison nicht der Vizemeister Undaf. Das heißt, es kommt da wieder auf ein Level, das er auch letzte Saison nicht immer erreicht hat. Und wie gesagt, als Stürmer musst du treffen. Das macht er aktuell auch das zweite Ding. Das hat man auch nicht richtig mitbekommen. Und das Ding war Millimeter irgendwie drin, der Kopfball. Aber auch den musste er erstmal so setzen. Quasi mit keinem Raum da Druck drauf zu bekommen, hat dann trotzdem gesetzt. Das war auch nicht schlecht.
Der Kopfball war richtig schwierig. Das sieht einfach aus vielleicht, aber das war wirklich so eine Bogenlampe. Und da dann richtig Druck drauf zu bringen, das ist eine gute Aktion gewesen. Das ist das 1-1.
Stichwort Level. Ist der VfB wieder ein Spitzenteam? Oder was? Meinung bitte.
Normalerweise kann man da im November ja schon was dazu sagen. Mir ist es in dem Fall ein bisschen zu früh mit Blick auf den Spielplan.
Es ist Guck mal, wie er sich wieder... Wie er sich wieder das Türchen aufmacht.
Nein, wenn du jetzt Tabelle anguckst von den aktuellen Top 8, hat man bisher gegen eine Mannschaft gespielt.
Ja.
So.
Ja.
Und du hast in Leipzig schon gesehen, einerseits, dass der VfB spielerisch mit diesen Mannschaften absolut auf Augenhöhe ist, vielleicht sogar ein bisschen drüber, da mitspielen kann. Du hast aber auch gesehen, dass in manchen Sachen noch so ein Tick fehlt, punkto offensive Durchschlagskraft, Wucht und so. Und deshalb würde ich sagen, wenn sie im Dezember, wir haben es vorher angesprochen, immer noch dastehen bei dem Programm, dann die Frage absolut bejahen. Aber bisher würde ich jetzt noch sagen, noch ein paar Wochen abwarten.
Ja, vor allem, weil jetzt eben auch so viele Auswärtsspiele kommen. Bis eine Heimmacht wieder, was wichtig ist und was auch nach letzten Rückrunde nicht selbstverständlich ist, was auf jeden Fall wichtig ist, was die Punkte sichert da oben. Das hat mir ja auch schon, das Thema ist ja gefühlt fast schon alt, auch wenn es nicht ganz alt ist. Das haben wir auch schon angesprochen mit diesem Vergleich Tabellenplatz und so. Und letztes Jahr haben sie eben diese Spiele gegen Gladbach zu Hause und Heidenheim zu Hause, haben sie verloren und nicht gewonnen. Also das sind schon auch die wichtigen Punkte, weil es natürlich stimmt, dass diese Top 8 da oben noch nicht so groß bespielt wurde. Gegen die haben sie letzte Saison auch nicht viele Punkte geholt. Also da kann man jetzt auch nicht auf viel warten, aber es ist eben immer dieser Gradmesser. Deswegen fair, glaube ich, das abzuwarten. Gab ja auch, glaube ich, nach dem Sieg von den Bayern mal geschwind abzuweichen quasi nach PSG. Hieß es ja auch immer so klassisch, du gewinnst keine Meisterschaft und keinen Champions League im November. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch damit halt noch ein bisschen zu früh mit der Einschätzung. Aber wie ich es formulieren würde, wäre, dass sie nicht von nichts quasi oder von irgendwo auf Platz 4 stehen. Es ist schon alles völlig in Ordnung so und richtig so. Mir macht auch keine Begegnung auf dem Tableau großartig bange, bis auf den Bayern vielleicht. Auch vor dem Spiel in Dortmund habe ich Stand jetzt noch nicht die größte Angst. Natürlich musst du da trotzdem erstmal bestehen. Leipzig hast du schon abgehakt mit auswärts. Jetzt kommen sie nach Stuttgart, was auch im Normalfall besser läuft als auswärts. Also Stand jetzt würde ich unterstreichen, dass sie eine Top-Mannschaft wieder sind.
Respekt immer, Angst nie, Felix.
Okay, so.
Einigen wir uns da drauf?
Titel?
Ja. Möglicherweise. Kann euch eigentlich nur beipflichten. Ja, ist vielleicht ein bisschen lame. Also irgendeiner müsste jetzt hier mal einen Kontrapunkt setzen. Aber
dann mach's doch.
Nein, kann ich nicht. Ihr habt ja recht. Also das ist tatsächlich so. Ich würde sagen, also wenn ich es auf einen Satz verknappen wollen würde, würde ich sagen, er ist auf dem besten Weg dahin, der VfB. Aber eben noch nicht ganz so weit. Da gilt es noch einige Beweise der Schaffenskraft und der Qualität abzuliefern. Die Möglichkeit besteht gerade, Felix hat es angesprochen, das nächste, sag ich mal, der Block im Block, also quasi dieser Vierer Auswärtsblock in dem Spieleblock bis Weihnachten, der ist nicht ohne. Da gilt es unter anderem eine Chance aufs Weiterkommen in der Europa League klarzumachen. Da gilt es, in die nächste Pokalrunde einzuziehen. Und du hast eben zwei absolute Spitzenmannschaften in der Liga vor der Brust. Wenn du da bestehst, dann können wir nachher nochmal gerne drüber reden. Jetzt müssen wir erstmal drüber reden, was uns der Felix an Daten-Deep-Dive zum Spiel gegen Augsburg mitgebracht hat.
Der Mein VfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Die jungen Leute machen das heutzutage vom Handy aus.
Ja, jetzt sieht es so ein bisschen behind the scenes. Also
der
so
Opa hat noch Papier mitgebracht, aber ja.
Wenn wir hier aufnehmen, sieht das immer so aus. Genau, bestelle ich das, was wir schon angesprochen haben. Zuerst die Daten zum Spiel, danach habe ich noch ein bisschen was zu Zwischenfazitartigem nach den 10 Spieltagen vor der Pause. 2,48 XG beim VfB, 2,31 bei Augsburg sogar. Wie gesagt, muss man ein bisschen relativieren. Der Elfmeter beim VfB hat einen hohen Wert. Denke mal, das Rieder-Tor vom Ex-Spieler dürfte auch einen recht hohen Wert haben aus der kurzen Distanz, aber trotzdem der zweithöchste Wert in beiden Kategorien, also vom VfB und den Gegnern aus diesen 10 Spielen bisher. 6-6 Schüsse aufs Tor und sogar die Großchancen im Minus quasi. 2 beim VfB, 4 bei Augsburg, wenn man nach Fortmob geht. Auch das die zweitmeisten Großchancen, die der VfB jemals zugelassen hat in diesen 10 Spielen nach Leipzig. Da waren es, glaube ich, 5. Ballbesitz hat der VfB für immer für sich inne, fast 58% zu 42%. Pässe auch fast 200, bisschen mehr gespielt als die Augsburger. 82% Passquote, 71 nur bei Augsburg. Ist einerseits bei Augsburg schlecht, aber auch beim VfB nicht gut. Das sind bei beiden die zweitschlechtesten Werte aus diesen 10 Spielen. VfB hängt da normalerweise eher so bei den 87-88% in dem Bereich. Ecken 4-4, ist nicht viel passiert. Laufdistanz, was auch Hoeneß hervorgehoben hat, das sind beide fast 124 Kilometer gelaufen, was in beiden extrem stark ist. Der zweithöchste Wert aller VfB-Gegner und der höchste Wert des VfB bisher. Und den nochmal rauszuholen nach dem 10. Spieltag ist schon eine Geschichte wert. Auch die Sprints 168 zu 178, auch das je die zweithöchsten Werte vom VfB und den Gegner. Auch das nochmal stark. Gewonnene Zweikämpfe 118 zu 118, komplett ausgeglichen. Auch das Höchstwerte beim VfB, sowie bei allen Gegnern, gegen die sie bisher gespielt haben in der Liga. 13 zu 10 Fouls ist relativ normal. Wir haben Undorf schon angesprochen, kommen wir zu so ein paar Einzelgeschichten. Auch da, wir hatten ja die Saison schon mit reingenommen, auch hier seit Saisonbeginn 23-24 trifft er alle 106 Minuten oder hat alle 106 Minuten einen Scorerpunkt. Und das ist der Bestwert aller deutschen Spieler aus den Top 5 Ligen Europas. Also das ist schon eine massive Marke. Vierter Platz haben wir schon angesprochen. Ja. Kommen wir zu ein bisschen was Einordnendem. Platz 3 punktgleich. Dortmund nur ein bisschen besser in Sachen Torverhältnis. Ein Punkt hinter Platz 2. VfB hat die letzten 6 Pflichtspiele gegen Augsburg gewonnen. Zu Hause war es sogar der 8. Sieg in Serie gegen den FC Augsburg. 7 Siege auf dem Konto. Mehr waren es noch nie. Also es waren mal ebenso 7, aber mehr wurden es noch nie nach 10 Spieltagen beim VfB. Und auch hier zeigt sich nochmal historische Werte. Erstmals seit 33 Jahren die ersten 5 Heimspiele in der Bundesliga-Saison gewonnen. Das letzte Mal nach der Meistersaison, 92-93 unter Daum. Ja. Und im Kontrast dazu, bevor wir zu Zwischenfazit kommen, die Augsburger 7 Niederlagen. Auch das waren noch nie so viele wie noch nie so viele. 4. Pflichtspiel in Folge verloren. Das läuft gerade überhaupt nicht. Und auch die 24 Gegentore des FC Augsburg sind alleiniger Bundesliga-Höchstwert. Mehr haben sie noch nie in den ersten 10 Spieltagen kassiert. Aktuell haben sie in Anführungszeichen das Glück, dass die Rote Laterne, glaube ich, Heidenheim hat nach der Klatsche in Leverkusen. Aber da sind sie schon echt nicht gut dabei. Wo der VfB gut dabei ist, ist im Vergleich der letzten Saisons. Jetzt sind es 8 Punkte mehr als in der vergangenen Saison nach 10 Spieltagen. Und auch das, glaube ich, ein großer Wert. Es sind gleich viele Punkte, auch 21 wie 23, 24, was am Ende die Punktezahl stärkste Rekordsaison wurde, mit am Ende 73 Punkten. Damals war die Offensive noch ein bisschen stärker, da waren 27 zu 13 Tore, was völliger Wahnsinn ist. Jetzt sind es in Anführungszeichen nur 17 zu 12, aber natürlich trotzdem weiter stark, vor allem die Defensive. Und weil wir es ja gerade hatten, auch das Programm war damals extrem vergleichbar. Bisher ist der Tabellenschnitt, wenn man jetzt die Tabelle nach Platz 10 anschaut, 12,4. Genau, ja. Gegen die 10 Gegner 12,4 im Schnitt. Und 23-24 mit der gleichen Punktzahl war es damals 12,1, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das heißt, auch da ist das Programm sehr vergleichbar gewesen. Stand jetzt stehen sie, das sind die Werte, die wir oft nehmen, vor den Spielen, um sie mit den Gegnern zu vergleichen, auf Platz 6 in den Toren mit 17, auf Platz 2 der Torschüsse, auf Platz 16 der Gegentore, also positiv in dem Sinn mit 12 nur, Platz 4 der Passquote, Platz 2 im Ballbesitz und auch diese härteren Werte wie Zweikämpfe, Kopfballduelle werden immer besser. Da waren sie oftmals zweistellig. Jetzt sind sie auf Platz 8 der insgesamt gewonnenen Zweikämpfe, auf Platz 7 bei den Kopfballduellen. Flanken aus dem Spiel bleiben stark. Platz 3, Karten Platz 10, Faust im Gegner Platz 9. Das brauchen sie nicht so oft, dieses Stilmittel. Laufdistanz Platz 10, Sprints 12, intensive Läufe 12. Da ist bestimmt noch ein bisschen Ausbaufähigkeit drin. Aber insgesamt natürlich sehr, sehr starke Werte für die ersten 10 Spieltage. Plus ja immer noch oben drauf gerechnet Europa League und Pokal. Also da ist noch ein bisschen mehr Pensum als nur die 10 Spiele. Und dafür steht der VfB extrem gut da und wie gesagt wirklich auf Level mit einer Rekordsaison.
Für mich gibt es ein Segment, das da heraussticht, aus dem, was Felix jetzt die ganze Zeit gesagt hat, auch wenn es im Liga-Vergleich nur Platz 10 ist, aber Laufdistanz 124 Kilometer. Ja. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass der VfB jahrelang da einfach ein Thema hatte. 112, 114, 115, mal 116 vielleicht war der Peak. Du warst eigentlich immer unterlegen in diesem Segment. Und klar, es gibt also Laufwege und Laufwege. Ja, man kann auch viel laufen. Wenn da viel Blödsinn dabei ist, hat man nichts gewonnen, nur halt Meter gemacht. Nichtsdestotrotz spricht es für mich dafür, dass da ein klarer Need, ein Problemfeld bearbeitet wurde vom Trainer und seinem Team und die Mannschaft ganz klar es umsetzt, ja, und das, wie gesagt, unter Berücksichtigung dessen, dass du eben Pokal und Europapokal auch noch spielst, dann in so einem Spiel Sonntagabend vor einer Pause deinen Höchstwert auf dem Platz bretterst, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen und macht auch ein Stück weit Hoffnung für die nächsten Wochen.
Und ja. Mannschaften mit viel Ballbesitz sind selten in der Laufleistung ganz oben dabei.
Richtig.
Das ja. ist dann auch noch so ein bisschen, wenn du den Ball viel hast, dann musst du halt auch entsprechend weniger laufen. Aber sie sind da hoch auf Platz 10, gell? Ja, ja. das ja. ist dann ja. auf jeden Fall ein ja, wichtiger ja. Fortschritt, dass du da nicht irgendwie Letzter bist.
Wir haben den Switch auch besprochen gehabt, weil der Switch kam nach Freiburg, wo sie damals, glaube ich, 7 Kilometer weniger gelaufen sind als die Freiburger und danach schon mit Pauli, dann auch, glaube ich, Celta Vigo, was in Europa League, ja. auch da liefen die Laufleistungen schon gut. Und was jetzt vielleicht spielerisch hier und da ein bisschen zäher war gegen Augsburg als erhofft, haben sie durch diese Werte nochmal, das hat mich wirklich beeindruckt, als ich die rausgeschrieben habe, nochmal bestätigt, wie stark die Leistung trotzdem war.
Der Trainer auch tatsächlich öffentlich explizit gemeckert
nach damals. Freiburg, ich kann mich da noch erinnern, auf der PK hat er geguckt, unsere Laufleistung, dann glaube ich auf den Zettel geguckt, geht gar nicht.
Ja, also ohne hat er gesagt, also 7 Kilometer weniger kannst du laufen, wenn du in Unterzahl warst, aber nicht bei 11.
Ja, das ist tatsächlich so, wenn dir ein Mann fehlt, dann ist das legitim, ja, aber wenn nicht, dann darf das nicht einreißen. Also man sagt, glaube ich, so intern, die Differenz sollte nicht größer als 2 Kilometer sein. Ja. Alles, was drüber ist, wird schwierig. Und wenn du 5 Kilometer über dieser Toleranzgrenze bist, dann... Ja.
Also Freiburg echt in vielerlei Hinsicht so ein bisschen der Wendepunkt. Auch da wäre mit die Kritik wahrscheinlich mit am höchsten, wahrscheinlich mit das schwächste Spiel über 90 Minuten gesehen in der Saison. Und seither kann man ja wirklich überhaupt nicht mehr meckern.
Und 2 Kilometer, was du gerade gesagt hast, sind dann auch runtergebrochen, so 150 Meter pro Einzelspieler. Ja. Also
Gut, Männer, wollen wir Knopf rein machen?
Machen wir.
Dann geht's kurz in die Werbung und danach gibt's wie üblich Neues vom Nachwuchs.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
David, so wie ich dich kenne, hast du schon in der im Neckarstadion sitzend Magenta-Sport laufen gehabt und hast die U21 gegen Aachen verlieren sehen.
Ich stand in der Schlange, um die Akkreditierung abzuholen, als es dann kurz vor Schluss war. Aber wir haben dann eine Stimme vom Nico Willig gekriegt und es ist tatsächlich wohl wieder so gewesen, dass du viele Spielanteile und Chancen hattest, spielerisch mindestens ebenbürtig und dich dann einfach nicht belohnt hast.
Ich habe die Zusammenfassung nur gesehen, die gibt das ungefähr wieder, dass der VfB da durchaus auf Augenhöhe agiert hat und schlussendlich dann Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben haben, diesmal für Aachen. Schade, weil man eben den Erfolg in Ulm so nicht vergolden konnte. Der hat jetzt auch nochmal so eine neue Dimension bekommen, ein Stück weit, weil die Ulmer haben jetzt 5 Stück von Rostock gefressen.
Das ist...
Haben jetzt heute Nacht oder gestern Abend Trainer und sportliche Leitung freigestellt. Also da brennt richtig der Baum. Nichtsdestotrotz brauchst du dich natürlich nicht dafür entschuldigen, dort 3-1 gewonnen zu haben und die Geschenke angenommen zu haben, die man dir gemacht hat. Keine Geschenke gab es für die Frauen. Erste Saisonniederlage seit Sand 2 letzte Saison irgendwann. Also das ist schon...
Ja. Mainz-Pokal, glaube ich, oder?
Mainz-Pokal, ja, stimmt.
Also alles lange her.
Jedenfalls schon länger her, ohne jetzt mit Heiko Gerber gesprochen zu haben und auch ohne das Spiel in einer Zusammenfassung oder sonst gesehen zu haben, würde ich sagen, tut den Mädels gar nicht mal so schlecht, mal auch wieder ein Spiel zu verlieren, weil man dadurch ja immer eine Sinnesschärfung irgendwo erreicht. Ja, logischerweise, wenn man am Wochenende zurückkehrt und hat eben nichts mitgebracht, dann ist das meistens so, dass danach wieder das Feuer ein bisschen mehr brennt. Das dürfte bei den Damen, so wie ich Heiko kenne, auch zu erwarten sein.
Und Heiko Gerber war ziemlich deutlich rausgeschrieben, was er gesagt hat. In allen Belangen klar überlegen sei der Gegner gewesen. Die eigene Mannschaft schläfrig. Wir müssen lernen, uns zu wehren. Vielleicht ist es jetzt zur rechten Zeit gekommen.
Es gibt ja die Trainer, die gern antizyklisch handeln. Ja, wenn man eine Pleite kassiert, loben. Und wenn man gut spielt, das Gegenteil tun. Heiko Gerber gehört offensichtlich nicht in diese Kategorie.
Ja, aber immerhin ja immer noch 4 Punkte und 9 Tore Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz. Ist nicht alles, alles doof, aber ja, vielleicht auch gar nicht verkehrt. Lieber jetzt als im Saisonschlusssport irgendwie federn zu lassen. Lieber jetzt halt die eine Pleite mitnehmen und weitermachen.
Und selbst wenn noch weitere dazu kämen, ja, also man muss immer genau gucken, also besser ist der Vergleich mit der direkten Konkurrenz, dass du den in den Fokus nimmst, und da hast du ja eben gerade gesagt, so viel ist eigentlich nicht passiert. Ja. Insofern weitermachen, weiterarbeiten. Jetzt steht am Wochenende, glaube ich, ein Spiel an, meine ich, oder haben die auch Pause, die Ladies? Ich glaube, die spielen.
Das ist eine gute Frage.
Vielleicht vorbereitet. Sehr gut. Also, ihr nehmt auch das, den Shownotes. Dann geht's ganz kurz nach Braunschweig. Da hat der VfB Stuttgart Eintracht Braunschweig geschlagen mit 3-2 im Junioren-DFB-Pokal U19. Das war ein Herzschlagfinale, wenn man so möchte. Also VfB lag lange zurück, hat es dann hinten rausgedreht und, glaube ich, erst in der Nachspielzeit das Siegtor gemacht. Guter Erfolg für Tobi Rathgeb und seine Jungs, denn wie wir alle seit Nico Willig spätestens wissen, die VfB U19 ist eine Pokalmannschaft. Ja, da gibt es also einen Ruf zu verlieren. Da ist jetzt aber auch erstmal Pause. Dann geht es in wenigen Wochen weiter. Dasselbe gilt für die U17. Auch die machen gerade, glaube ich, ein kleines Päuschen, haben jetzt am Wochenende aber nochmal den Südgipfel gewonnen und das in beeindruckender Manier. 6-2 ging es aus gegen den FC Bayern. Ich habe mir große Teile des Spiels angeschaut. Ich glaube, bei 5-1 bin ich gegangen. Da war es dann wirklich klar, Mitte zweiter Halbzeit. Also die verlieren das hier gar nicht mehr. Interessant fand ich da die Art und Weise des Auftritts, dass man einfach in den ersten 35 Minuten überhaupt keinen Zweifel hat aufkommen lassen daran, wer hier heute als Sieger vom Platz gehen wird. Sehr, sehr starke Mannschaftsleistung von der Mannschaft von Daniel Jungwirth, insgesamt wirklich kann man da nicht meckern. Und die Bayern, die hatten sichtlich, also ist jetzt schwierig, wenn man es nicht gesehen hat, aber am Platz hast du gemerkt, die waren beeindruckt vom VfB, und das ist ja erstmal kein...
Und das als Tabellenführer Zeit. Immer noch der Liga, also genau. Das war schon ein Statement und gerne Wiederholungsbedarf am 6.12.
Ach, stimmt, logisch, genau, richtig. 6.12. kommt der große FC Bayern ins Neckarstadion. Da könnte man dann gerne eine Wiederholung machen. Wobei das, glaube ich, nicht eintritt.
Also 6-2, wär schon,
wer drauf wetten mag, dann bitte, David. Kannst du ein Tippspiel schon mal eintragen? Ja, kannst schon mal,
5-2.
Okay, gut. Gut, wir wollen noch ein paar Takte verlieren zu dem Thema Nationalmannschaft. Und damit spiele ich den Ball in den Raum. Ja? Raum Mittelstädt ist ein Duell, das gerade nicht mehr zustande kommt.
Ja, es gab ja ein paar Nominierungen, die so ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben. Ja. Vor allem Stiller, dann ein bisschen auch Mittelstädt. Vielleicht mal mit Undav angefangen, da ist es, glaube ich, ein Stück weit nachvollziehbar. Der war ja jetzt lang verletzt und dann auch nicht dabei. Es tut ihm jetzt, glaube ich, auch mal gut, ein, zwei Wochen durchzuschnaufen. Das ist für mich nachvollziehbar. Die anderen sind schon enge Entscheidungen und da kann man sicher, da werden wir sicher drüber reden.
Ja, also vor allem Raum. Ich glaube, da liegt es wahrscheinlich fast eher an Raum, dem ich dann wahrscheinlich mit einem falschen Augen auf seine Leistung schaue. Ist ja kein schlechter Linksverteidiger, aber weder Arbeitgeber noch er gefallen mir. Deswegen hätte ich mir da schon Mittelstädt gewünscht. Und an sich, wenn man sich den Kader anguckt, finde ich, gibt es immer noch Platz für Mittelstädt. Er hatte auch seine Phasen, aber ich finde immer noch, auch auf letzte Saison gesehen zum Beispiel auch, wo er nicht immer alles lief, immer einer der konstantesten beim VfB und eigentlich eine Bank da hinten links. Deswegen auch bei ihm natürlich extrem schade, aber auch bei ihm wie bei Undav, generell auch später bei Stiller, sag ich mir ganz ehrlich, solange sie später bei den großen Spielen dabei sind, bei der WM mit im Kader stehen, dürfen sie auch mal für 2 Quali-Spiele ausfallen. Das tut mir ja nicht so weh. Für die persönlich wahrscheinlich einfach eine nervige Geschichte, und kann man sich natürlich auch drüber aufregen, wohl sich auch drüber aufgeregt vom VfB, auch zu Recht. Fand auch die Erklärung von Nagelsmann danach, gerade bei Stiller, wenn wir da jetzt überleiten, ein bisschen komisch.
Also ich... ganz kurz noch ein Satz zu Mittelstädt Raum. Ich gehe eine Sache nicht mit. David Raum ist kein Außenverteidiger. David Raum ist ein Schienenspieler, Flügelstürmer, den man halt tiefer gerückt einsetzen kann. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das Duell Mittelstädt gegen Raum heißt, sondern das Duell heißt Mittelstädt gegen Collins. Also das ist das Duell, das er gewinnen muss, gegen den Frankfurter, für den endgültigen EM-Kader. Maxi Mittelstädt jetzt. Und bei Stiller, ich meine, ich kann nur das wiederholen, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Wenn du als deutscher Nationaltrainer der Meinung bist, dass du auf so einen Spieler in deinem Kader verzichten kannst, dann brauchst du bessere. Ja, die sehe ich nicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, er wird im finalen EM-Kader dabei sein und freue mich ehrlich gesagt gerade für Stiller, denn der kann einfach mal richtig durchschnaufen. Und das wäre so, also ich meine, ihr müsst euch ja nur mal seine Einsatzminuten angucken. Das ist mit Abstand der Dauerbrenner im VfB-Kader, Torhüter mal außen vor gelassen, aber von allen Feldspielern hat keiner mehr Minuten auf der Uhr als eben Angelo Stiller. Und ganz ehrlich, dann finde ich es schon in Ordnung, dass der jetzt mal 5, 6, 7 Tage im übertragenen Sinne die Füße hochlegen kann und eben nicht da im Nationalmannschaftskader rumturnen muss, nur um dann nachher von der Bank zuzugucken, wie man gegen wen spielt überhaupt. Ich bin nicht so eher dem Thema. Also die Meinung ist, bleibt unbenommen davon. Ja, ich bin ganz froh darüber, dass Stiller aktuell in Stuttgart entspannen kann.
Also körperlich ist es sicher gut für ihn. Ja. Für die Psyche wäre es, glaube ich, gut gewesen, wenn er dabei gewesen wäre. Er wäre auch sicher gern dabei gewesen. Man hat ja gesehen, dass er angefressen ist. Bei der Begründung vom Bundestrainer, unser Kollege Carlos Ubina ist ja vor Ort, hat ihn auf der PK danach gefragt, fand ich eine Sache ein bisschen, weiß ich nicht, überraschend, bemerkenswert. Es hat dann gesagt, es gibt andere Sechser, die offensiv stärker sind. Er hat da Goretzka genannt, die mehr einleiten. Wenn du jetzt guckst, Stiller hat in dieser Saison bisher in Pflichtspielen 5 Torvorlagen gegeben. Das finde ich für einen Sechser nicht so wenig. Und da finde ich schon, dass er immer wieder auch Pässe in die Tiefe spielt, das Spiel ankurbelt und das nicht unbedingt der wunde Punkt bei ihm ist.
Also ich glaube, also erstmal halte ich Angelo Stiller für keinen Sechser, sondern für einen Zehner, der auf der Sechs spielt oder auf einer Doppel-Sechs spielt. Ja. Ich finde den Offensiv-Output absolut in Ordnung. Wenn ich eine Kritik an ihm hätte, dann wäre es der defensive Part des Spiels. Mhm. Ja, aber auch da sehe ich jetzt nicht markante Abfälle gegenüber den Konkurrenten, was zum Beispiel abgefangene Bälle angeht, Zweikampfquote gewonnen, all solche Dinge, das stimmt's eigentlich. Ja, also ich kann mir das überhaupt nicht erklären, was Nagelsmann, der immer großes Leistungsprinzip ausruft, seit er da rumturnt als Nationaltrainer, und dann setzt das selber außer Kraft. Ja. Ja, also ohne die VfB-Brille wirklich, wenn man jetzt nur rein Daten, Statistik basierend eine Bewertung vornimmt von diesen zugegeben vielen Sechser-, Achter-Hybridspielern, die es im deutschen Top-Segment gibt, dann sehe ich nicht, dass Angelo Stiller da aktuell die Nase nicht vorn haben sollte vor Leuten wie Goretzka oder Pavlovic. Aber ich muss mich nachher auch nicht dafür verantworten, insofern.
Deswegen ist, glaube ich, echt das Positivste daran, wie du schon gesagt hast, dass er jetzt hier ist, dass die anderen Spieler auch hier sind, ausruhen können. Hat Nagelsmann, glaube ich, auch so formuliert. Letztes Mal war er auch dabei und hat keine Sekunde gespielt. Also ob er jetzt bei denen auf die Bank mitfährt oder hier bleibt, dann lieber hier und ein bisschen entspannen, ein bisschen Ruhe bekommen. Er wird am Ende nicht drum herum kommen, glaube ich, qualitativ. Und ich hoffe, dass er einfach dann später in den wichtigen Spielen im WM-Kader dabei ist. Quali-Spiele können sie auch mal aussetzen. Thema Leistungsprinzip hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Es ist gar nicht nur im VfB-Kontext, sind ja auch andere Leute dabei, wie beispielsweise jetzt ein Sané oder so, wo ich schon recht früh finde, dass Leute wieder zurückkommen. Aber auch im VfB-Kontext hatten wir da wohl gerade unsere Phase. Mit 5, 6 Spielern, jetzt sind es nur noch 2. Nübel, der eher den Ersatzkeeper gibt, dazu noch ein Leveling, das war es ja mittlerweile schon. Also diese große DFB-Zeit, dieser weiß-rote Block, dieser teilweise größere Block als bei den Bayern oder von den Bayern gestellt, scheint ein bisschen vorbei zu sein, die Zeit.
Füße hochlegen ist ein gutes Stichwort. Das gilt auch für die gesamte VfB-Truppe. Ich glaube, seit ich diesen Job mache, kann ich mich nicht daran erinnern, dass es jemals eine so lange Füße hoch, / ihr habt Freizeit, Zeit gab während einer Saison. Ja, also es gab natürlich einen Spielersatz, Training nach Augsburg, und danach ging man auseinander und kommt erst am kommenden Montag wieder zusammen. Also es ist schon eine gute Zeit, da lässt sich's mal kurz nach Dubai chatten oder was auch immer die Jungs dann so alles in dieser Zeit
quasi
anstellen. Quasi Herbstferien. Ja. Natürlich gibt's Laufpläne und tralala, das ist auch klar. Ja, also da wird jetzt nicht nur das Salt Bay Steak genossen oder was auch immer, aber ich find's gut, weil wenn man eben so, wir haben eingangs über diese Blöcke gesprochen, David, wenn man so diese intensive Zeiträume miteinander verbringen. Teilweise waren die 8, 9, 10 Tage, saßen die aufeinander, ohne ihre Familien zu sehen und so. Ja, und dann kann man schon mal so eine Phase bringen, finde ich.
Also der lange Zeitraum zeugt davon, dass es jetzt mal nötig war. Man hört ja auch in die Mannschaft rein und kriegt da Stimmung mit. Ist auch jetzt die erste Länderspielpause in der Saison, in der es kein Testspiel gibt.
Richtig.
Hat es davor immer gegeben. Hoffentlich hilft's.
Vor allem hockt jetzt ja auch nonstop aufeinander. Vielleicht können wir jetzt geschwind die 4 Spiele mal angeteased haben, auch benennen. Jetzt geht nach Dortmund, danach müsste schon Niederlande dran sein mit Deventer und Go Ahead Eagles, danach zum HSV, danach nach Bochum und dann kommen die Bayern. Also auch gerade in den Auswärtsspielen, da chattest du ja nur von Hotel zu Hotel gefühlt. Also auch dafür wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt Abstand zu haben, wenn man danach quasi 2 Wochen nonstop zusammen ist, was sie natürlich auch alle cool finden werden, aber irgendwann braucht auch ein Fußballer mal Pause.
Pause gibt's auch für die Leihspieler. Ich sehe die ganze Zeit schon beim David hier ein Papierchen liegen. Der hat sich exzellent vorbereitet auf diese Aufnahme.
Ach, Quatsch. Und noch mit Papier, kein Handy, Kopf, Papier. Das ist einfach schön. Das ist einfach gut.
Wir machen das hier noch oldschool. David, bitte. Leihspieler, ihr wisst ja alle, wir machen meistens Montagmorgens, gibt's eine Übersicht. Der VfB hat einige Leihspieler draußen, die aktuell bei anderen Vereinen möglichst viel Spielzeit und dadurch Erfahrung sammeln sollen, dann wieder gestärkt zurückkommen. Wie haben die sich geschlagen am Wochenende, David?
Vielleicht mal ganz generell. Ist ja in den letzten Jahren, wenn man ein bisschen ausholt, bei den Leihspielern beim VfB so gewesen, dass es nicht immer geklappt hat.
Ja.
Die sind verliehen worden, haben dann wenig gespielt, sind auf der Bank gesessen, haben allein im Winter auch schon abgebrochen. Ich glaube, der letzte, kann mich täuschen, der so wirklich funktioniert hat, war Orel Mangala nach Hamburg, wo wirklich dann regelmäßig gespielt hat. Und dann gab es echt ein paar Jahre eine Flaute da. Und jetzt siehst du dieses Jahr, da haben sie die Vereine echt gut ausgesucht, gut gefunden, dass fast alle regelmäßig spielen, teilweise auch Stammspieler sind und insofern die Laien ihren Zweck in der Hinsicht auf jeden Fall erfüllen.
Es gibt den Dennis Simon, Lauren Ulrich, Jarzinho Malanga und Jovan Milosevic. Auch das ist vielleicht ein bisschen neu. Es sind gezieltere, aber eben auch weniger Laien, ja. Die letzten Jahre waren das immer so 6, 7, teilweise 8 Spieler, die wir da jeden Montag abgearbeitet haben.
Ich glaube, Elio Bojupi ist nur in Belgien.
Ja, Bojupi, ist de facto auch eine Laie, aber er ist jetzt nicht unbedingt Profikader gewesen. Ja,
genau.
Alle anderen kann man schon dazu zählen. Dann hat man noch die 2, die man quasi mit Rückkaufoptionen abgegeben hat, Raimund und Boyakshi. Die wir auch nicht in diese Liste mit reinnehmen, eben weil das Vertragskonstrukt so ist, dass sie eigentlich abgegeben wurden, nur eben Rückkaufoptionen existieren.
Und weil man halt auch Leute fix abgeben konnte, die in den letzten Jahren noch verliehen waren. Also Luca Pfeiffer, Perea, wo es ja auch durchaus funktioniert hatte, eigentlich in Zürich, der glaube ich auch da geblieben ist.
Ja.
Also man wurde ein paar Leute quasi auf Dauer, ich wollte gerade lossagen, ja, bin viel zu böse, aber man konnte ihnen besseren Verein bieten, so bessere Möglichkeiten.
Ja. Jetzt, wie haben sie sich geschlagen am Wochenende, David?
Gab direktes Duell zwischen Dennis Simon und Lauren Ulrich, Paderborn gegen Magdeburg, und ist so ein bisschen ausgegangen, wie der Trend in den letzten Wochen auch war für Paderborn und Simon. Da 8. Sieg in Serie in der Liga jetzt, die marschieren da echt durch, sind Tabellenführer. Und auf der anderen Seite Lauren Ulrich, Magdeburg am anderen Ende der Tabelle, musste ja Markus Fiedler, der Ex-VfB-2-Trainer, auch schon gehen. Aber ich bleibe trotzdem dabei, Lauren Ulrich spielt. Das ist schon mal wichtig. Links offensiv, wenn ich da an die Zeit in Ulm denke, die wirklich für ihn und für seine Entwicklung nicht gut war, er spielt. Und bin mal gespannt, was da noch gehen kann, weil es ein wirklich, wirklich guter Fußballer ist.
Ja, und das so ein Stahlbart, wenn man das durchsteht, dann hilft das meistens. Und bei Simon, ich meine, wenn es noch irgendwelche letzten Restzweifel bei irgendjemand gegeben haben sollte, ob der Qualität dieses Spielers, dann sind die jetzt wirklich komplett ausgeräumt. Ich meine, der hat auch die meisten Clean Sheets in der Liga, die haben schon wieder jetzt ohne Gegentor gewonnen. Er hatte ein Spiel mal drin vor ein paar Wochen, wo er sich einen Bock geleistet hat. Auch das ist normal, gehört dazu, unabhängig davon, ob ich jetzt ein junger, entwicklungsfähiger Spieler bin. Oder einer mit Nationalmannschaftspotenzial wie Herr Nübel, der hat ja auch vor ein paar Wochen
bist du, glaube ich, auch beim richtigen Verein in Paderborn. Ich meine, es war dann die Szene, wo sie kurz nach dem Fehler von Simon quasi auf Instagram einen Zusammenschnitt gemacht haben von seinen Top-Szenen von Simon, wo quasi Paderborn direkt reagiert hatte. Ich meine, das wäre das gewesen, wenn ich
nicht falsch liege. Ich glaube, der Fehler war sogar in der U21, kann das sein?
Stimmt, U21 kann auch. Auf jeden Fall kam sofort eine Reaktion von seinem jetzigen Verein, wo er auf Leihbasis ist. Also auch da stimmt offensichtlich alles.
Ja, und nächstes Jahr wird spannend, Leute. Also das bin ich wirklich, wirklich, wirklich gespannt, ob sie jetzt endlich mal tatsächlich ernst machen mit der Nummer. Ja, und hängt natürlich von Faktoren ab, die wir jetzt hier nicht besprechen müssen. Wen gab's noch?
Jovan Milosevic, der trifft eigentlich immer, das für Partizan Belgrad die letzten Wochen, das glaube ich am Wochenende nur in Anführungszeichen eine Vorlage gegeben, aber ist ja zuletzt auch 2 Wochen verletzt raus gewesen und dann sofort wieder da, also der ist auch wirklich in Form und da stellt sich dann im Winter die Frage, kommt er zurück oder bleibt er bei Partizan Belgrad?
Gibt wohl schon eindeutige Signale, also wenn Partizan irgendwoher Gelder auftreibt, dann werden die alles versuchen, den zu halten.
Haben sie jetzt auch schon öffentlich gemacht, dass sie ihn halten wollen.
Ja. Genau, verstehe ich auch. Ich meine, das ist ja logisch. Immer wenn man sowas in seinen Reihen hat, möchte man natürlich versuchen, den zu halten. Es kann natürlich aber auch ein Modell geben, wo der VfB sagt, wir leihen ihn weiter aus. Zum die Leihe endet ja zum Ende, also 31. Dezember läuft sie eigentlich aus. Fakt ist, was passiert, werdet ihr in unserem Transferticker lesen, wie üblich. Da packen wir euch all die kleinen Bits und Bytes rund um alle Personalbewegungen beim VfB rein. Wenn es dann habhafter wird, dann schreiben wir einige Geschichten, die ein bisschen mehr ins Detail gehen. Das können wir dazu sagen. Und last but not least, Jarzinho Malanga.
Knapp verloren mit Elversberg auf Schalke. Spät eingewechselt worden.
Ist auch faszinierend, was die da machen in Elversberg. Die haben ja auch jedes Jahr ihre Abgaben oder ihre Leihrückkehrer, die dann für sie quasi wie Abgänge sind. Und trotzdem stehen die da oben dabei, Trainer auch noch abgegeben. Das ist schon beeindruckend, muss man da mal kurz erwähnen.
Nils Ole Boog, 3 Worte, beziehungsweise Namen, sage ich dazu. Na, das ist der Mann, der dort die sportlichen Geschicke leitet, der trotz vieler Angebote jetzt nochmal verlängert hat, weil er einfach auf die Aufgabe so Bock hat und offensichtlich weiß der Mann, was er tut. Das ist jetzt keine gute Überleitung,
die ich mir selbst geschaffen habe. Wir suchen auch gerade, aber jetzt müssen wir zu Nationalspielern kommen. Die es geschafft haben in die Kader.
Ja, auch da hat David einen Notizzettel.
Ich schiele auch schon rüber. Ich freue mich schon drauf.
Weil sonst hätte ich es auch wirklich selbst nicht.
Ja. Schon der erste Eintrag freut mich schon. Aber.
Gut, dann bitteschön.
Ja, Nico Nartey zum ersten Mal nominiert für Dänemark. Ich fand es sogar fast ein bisschen überraschend früh, weil er jetzt beim VfB seit seiner Verletzung ein paar Wochen jetzt wieder in Schuss ist. Hätte ich gedacht, er wird nochmal abgewartet. Aber kann ja auch sein, der Trainer will ihn sich einfach mal anschauen. Ob er dann zum Einsatz kommt, wird man sehen. Aber definitiv, er macht beim VfB in den letzten Wochen, auch wenn er eingewechselt wird, immer gute Sachen.
Fand ich sehr gut gegen Augsburg. Ja. Kurze Einwechslung, aber sehr frische Einwechslung.
Ich kann mich noch erinnern, tatsächlich U21-Spiele von ihm gesehen zu haben, auch über die volle Distanz. Und da war es auch schon klar ersichtlich, dass wenn der stabil ist und fit, dann geht es wahrscheinlich auch schnell nach oben. Jetzt ist es soweit. Weißt du Gegner?
Ich habe geguckt, am Dienstag, das zweite ist, glaube ich, so quasi ein Endspiel in Schottland.
Sehr gut.
Die sind beide relativ weit oben in der Tabelle, glaube ich, punktgleich. Wer da gewinnt, könnte dann zur WM fahren.
Endspiel in Schottland immer gut. Ja, immer gut. Okay, dann haben wir wen noch, David? Haben wir wirklich relevante Geschichten?
Ja, jetzt gibt es nicht alle rausgeschrieben, aber bei Karasor ist halt wieder so ein bisschen die Frage, ist er wieder nominiert worden, spielt er nicht? Heimspiel gegen Bulgarien könnte eventuell dann was gehen, dann Auswärtsspiel in Spanien, die bisher alles gewonnen haben, 15-0 Tore, da muss man mal gucken, aber er hätte jetzt langsam mal, wie viel die Nominierung ist es, die dritte, die vierte?
Ja,
sonst wird es ja langsam albern.
Ja, genau, würde ich auch sagen, ja.
Ja, man darf gespannt sein, sagt man das so schön, ne? Was da passiert, was der Nationaltrainer mit ihm vorhat. Freuen wird's mich für ihn, ja. Er hat jetzt nicht unbedingt mit dieser Schlüsselszene vom Sonntag, die mir in Erinnerung geblieben ist, aktiv Werbung für sich betrieben, weil das ist so eine klassische Situation gewesen. Majestätsbeleidigung, ich wurde leicht berührt, das ist bitteschön faul, Herr Schiedsrichter.
Kimmich jetzt bekommen.
Ja, wollte ich gerade sagen, es ist auch schon gepfiffen worden. Aber
es ist halt nur mal keins, es ist schon gepfiffen worden. Ja,
der Ball von Nübel war aber auch ein ziemlicher Anscheißerball, haben sich beide nicht viel geschenkt.
Nein, aber das ist halt auch der klassische Hoeneß-Spielaufbau, der immer wieder gefragt ist. Ja. Meistens kommt Stiller kurz abholen, in dem Fall war es Karasor, der kurz abholt und dann wurde er von hinten angehaucht. Und hat ganz schwere Schmerzen verspürt.
Wäre mal bloß aufs Knie gegangen, wie Kimmich damals.
Ja, genau. So, Luca Hackes
kann mit der Schweiz die WM-Quali klar machen. Ein Sieg noch, dann ist es aufgrund des Torverhältnisses praktisch durch. Und dann Buanani habe ich in der Liste nicht gesehen jetzt. Der war letztes Mal für Algerien dabei. Ist dann auch mit Blick auf Afrika Cup im Dezember und Januar ein interessantes Thema.
Da freue ich mich schon auf eine Spezialfolge. Und ich weiß, wer sich noch sehr darauf freut, nämlich der Kollege, der jetzt gerade auf der Couch hockt, Christian. Das wird ganz stark. Zumal der VfB möglicherweise eine Beteiligung hat an diesem Kontinentalturnier, wie er es noch nie davor gehabt hat, hinsichtlich der Abstellungen, die er möglicherweise vornehmen muss. Da sind schon einige Kandidaten dabei, die da in Frage kommen.
Wo läuft denn eigentlich der Afrika Cup? Das hat ja auch meistens so ein paar geile Sender am Start.
Ja,
Sportdigital
also
oder so.
Genau, letztes Mal war es Sportdigital, das dann über The Zone empfangbar war. Wir werden sehen.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Oldschool auf Eurosport oder so, hätte ich mir da Bock. Oder irgendwann wenn ein paar Spiele auf Sport 1 oder DSF früher.
Ja, wir werden sehen. ich verspreche euch, wir machen mindestens eine Podcast-Spezialfolge dazu. Afrika Cup.
Ja, gerade wenn El Canous das Ding gewinnt. Also
ich meine. Ja, zum Beispiel mein Marokko, klar. Marokko ist natürlich fürs Turnier mit Favorit, aber auch für das nächste große Turnier. Ja. Sind die Marokkaner, mit denen muss man rechnen. Ja, die sind schon sehr, sehr gut. Da sind ein paar Jungs dabei, die können richtig Fußball spielen. Bilal gehört dazu. So, schon wieder schwierig mit der Überleitung. Hey, Menschenskinder. Wir haben noch ein bisschen Housekeeping zu betreiben. An diesem Donnerstag, also in 48 Stunden, steht schon die nächste Podcast-Folge in den Startlöchern. Das ist eine Spezialfolge. Wir haben mit Sven Schimmel gesprochen, ehemaliger Spieler vom VfB 2, Profi in Wiesbaden, hat dann seine Spielerkarriere mit 23 aus freien Stücken einfach beendet, weil ihm dieses ganze Thema Profifußball hinsichtlich seiner mentalen Gesundheit nicht gut getan hat. Heute ist er Mentaltrainer, hat einige richtig gute Jungs unter Vertrag und auch Mädels, bildet selber aus, zum Beispiel Jana Beuschlein vom die VfB-Stürmerin ist bei ihm gerade in der Ausbildung zur Mentaltrainerin, hat aber nicht nur Athleten unter Vertrag, sondern coacht beispielsweise auch Schiedsrichter. Harm Osmers, der gegen Augsburg gepfiffen hat, ist einer seiner Klienten. Über all das und über grundsätzlich das Thema mentale Arbeit, mentales Coaching, mentale Gesundheit im Spitzensport haben wir mit ihm gesprochen, haben ihn besucht zu Hause, sind hingefahren. Die Folge gibt's am Donnerstag. Und dann kann ich euch nur empfehlen, euch den kommenden Dienstag schon mal ganz rot, dick und rot im Kalender anzumarkern. Wer von euch wird alles mit dabei sein?
Ich denke, ich komme.
Ich gucke, dass ich es möglich mache. Das darf man eigentlich nicht verpassen, was wir hier ankündigen.
So ist es. Der Mann, der mit Fug und Recht Fußballgott genannt wird beim VfB Stuttgart oder wenn die Aufstellung verlesen wird, ja, das ist Pascal Kalle-Stenzel, der kommt zu uns in die alte Schule nach Gablenberg nächste Woche Dienstagabend. Details gibt es die Tage, findet ihr in den Shownotes aber auch schon. Vielleicht eine Sache noch, wenn der Laden voll ist, ist voll, also bitte früh kommen, 19 Uhr geht's los. Wenn wir keinen mehr reinlassen können, können wir keinen mehr reinlassen. Jetzt bleibt uns nur noch eins und bevor wir darauf eingehen, hören wir kurz den Jingle.
Der Mein VfB Kicktipp. Zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Leute, Kicktipp, wie sieht's aus? Wo stehen wir? Wo steht ihr? Wer ist vorne? Na?
Ich bin kein Top-Team in Kicktipp, um den VfB-Satz vorhin aufzuzeigen.
Das ist, glaube ich, niemand, der hier sitzt.
Nee. Ja. Aber dennoch lasse ich mich in meinem Ehrgeiz nicht bremsen. Also bitte, ja. Wir haben nachgeschaut, David und ich führen das interne Ranking an, der geteilte 522. Platz. Yes! Und wir schauen, dass wir da nachlegen. Ihr wisst ja, alle VfB-Spiele werden getippt. Ja, also nicht der ganze Bundesliga-Spieltag, nicht der ganze Europa-League-Spieltag und auch nicht der ganze DFB-Pokal-Spieltag, sondern immer nur die VfB-Partien. Dementsprechend übersichtlich geht es mit den Gesamtpunktzahlen zu. Felix kann ein Lied von reden, singen.
Ich hab 23 Stück, bin auf 752, ihr habt 2 Punkte mehr und seid auf was?
Siehst du mal, ja, 200 Plätze, 2 Punkte machen roundabout 200 Plätze aus. Ja.
Aber der Hinweis ist schon mal gut.
Grüße, Christian. Ja? Hallo.
Aber der Hinweis ist gut, weil gerade jetzt in so einer Phase mit unseren Auswärtsspielen, die wir besprochen haben, genau, da kommt ja viel Wettbewerb, also auch drauf achten, Mittwoch für Bochum und Donnerstag für Go Ahead Eagles, das nicht vergessen.
So ist es. Das soll es für heute gewesen sein. Die angekündigten 35 Minuten wurden radikal gerissen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Dennoch hoffe ich, wir haben euch Spaß gemacht, haben euch gut unterhalten. Lasst uns wissen, was ihr von uns haltet. Facebook, Blue Sky, Instagram, YouTube. Ihr kennt die Kanäle und Kommentarspalten. Liked, folgt uns da gern, aktiviert jegliche Glocken, alles, was es da irgendwie gibt. Und auch ein besonderes Schmankerl, wo wir sehr gerne mitlesen, Spotify. Also auch da könnt ihr gerne Kommentare da lassen.
Und sogar auch Sternchen.
Sternchen. Freuen wir uns sehr drüber. Ich sage Dankeschön an David.
Danke auch.
Wie immer danke an Felix.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht, mal vor Kamera.
So ist es. Und ja, bis bald. Macht's gut.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.